Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, heute mit der Familie wieder hier in Bielefeld sein zu dürfen. Es ist für uns immer wieder etwas Besonderes, uns Richtung A2 aufzumachen und dann hier nach Bielefeld oder in Bielefeld hier abzubiegen. Ja, wie ihr schon in den Gottesdienstzetteln gesehen habt, geht es heute um das Herz, um unser Herz. Und ich denke, jeder denkt hier in allererster Linie an sein eigenes Herz. Jeder von uns Menschen hat nach einer gewissen Lebenszeit, nach gewissen Betriebsstunden verschiedene Verschleißmerkmale zu verzeichnen. Ja, da gibt es einige, bei denen beginnt es mit einem defekten oder kaputten Knie, dann ist die Schulter dran, manchmal ist die Hüfte so ein bisschen verschlissen und die Ärzte, die reagieren in der Regel auf diesen Verschleiß und oft setzen sie ein neues Kniegelenk ein oder ein neues Hüftgelenk ist mal dran. Aber es gibt auch Organe, die wir haben, die auch mit der Leistung, mit dem Lebensalter an Leistung abnehmen. Und hier sind die Ärzte etwas mehr gefordert. Ja. Man kann kranke Organe wie Nieren oder auch Herzen nicht als Neuteil bekommen. Die gibt es nicht als Neuteile. Und deshalb werden Organe von verstorbenen Menschen transplantiert. Die ersten Versuche, Herzen bei Tieren zu transplantieren, das wurde schon vor über 100 Jahren probiert. Damals aber mit sehr, sehr wenig Erfolg, mit gar keinem Erfolg. Aber am 3. Dezember 1967, das sind jetzt bald 50 Jahre her, gelang es einem südafrikanischen Arzt, das Herz einer verstorbenen jungen Frau bei einem Mann einzusetzen, zu transplantieren. Der Mann, er überstand diese kritische OP, die wirklich ja, zum ersten Mal wirklich durchgeführt wurde bei Menschen und der Arzt, er wurde zu einem Helden. Ja, der Mann überlebte die OP und er lebte noch 18 weitere Tage und dann starb auch er. Aber der Anfang der Herztransplantation war gemacht und heutzutage sagt man, dass nach einer Herz-OP, nach einer Transplantation, dass nach 5 Jahren immer noch 70% der Menschen leben mit ihrem zweiten Herzen. Sie müssen in ihr neues Leben, in ihr Leben mit einem neuen oder anderen Herzen sehr viel investieren, mit Reha und Medizin und sie müssen sich zurückkämpfen, aber sie dürfen weiterleben. Heute soll es in der Predigt um das zweite Herz gehen, um unser zweites Herz. Und das zweite Herz, welches wir uns heute ansehen wollen, ist keines, welches schon bei anderen Menschen vorher geschlagen hat, sondern eins, welches völlig neu ist, völlig rein ist, völlig unbeschädigt ist. Ich möchte, wie ich mit der Bergserie über die Bergpredigt schon angefangen habe, möchte ich auch heute hier fortsetzen. Und wir haben uns in den letzten Versen in der Bergpredigt immer wieder angesehen, dass Jesus Charaktereigenschaften von Menschen in seinem Reich beschreibt. Er beschreibt keine Anforderungen, wie man hineinkommt, sondern er beschreibt die Menschen, die in seinem Reich leben. Und heute möchten wir uns Matthäus 5, Vers 8 ansehen. Und um in diesen Vers einzusteigen, möchte ich einfach von Kapitel 5, Vers 1 lesen. Matthäus Kapitel 5, Vers 1 bis Vers 8. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach: Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die, nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Jesus, er hat den Jüngern schon einige Merkmale eines echten, eines glücklichen Lebens beschrieben und er hat aufgezeigt, ja, mit Vers 3, mit der geistlichen Armut, dass Menschen wirklich glücklich sein können in seinem Reich, wenn sie ihr Streben nach eigenem, ja, nachdem, dass sie geistlich reich sind, dass sie das aufgeben und wirklich sich eingestehen, wir sind vor Gott arm, wir haben nichts, was wir ihm bringen können. Ja, und vielmehr, sagt Jesus, ist es ein glückliches Leben, in dem Menschen über ihre eigene Sünde trauern, wenn sie anderen Menschen mit Sanftmut begegnen. Und das ist schon hier auf der Erde ein glückliches Leben, ein Leben, welches zu beneiden ist, wenn Bürger des Reiches Gottes nach Gottes Maßstäben nach seiner Heiligkeit, nach seiner Gerechtigkeit hungern und dürsten, wenn sie sich voller Barmherzigkeit um die Mitmenschen kümmern und sich barmherzig um sie, ja, an sie wenden. Und wir haben an Jesu Worten festgestellt, dass er zu jeder dieser Seligpreisungen eine Verheißung mitgibt. Ja, und wenn auch jede bisherige Seligpreisung irgendwie ganz besonders war, und es hat mir jedes Mal Freude bereitet, jede einzelne Seligpreisung auf mein Leben anzuwenden, so ist diese Seligpreisung in Matthäus 5, Vers 8 in gewissermaßen irgendwie ein Diamant. So empfinde ich es auf jeden Fall. Glückselig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Den Predigttitel habe ich so gewählt, typisch Kind Gottes, mit einem kristallklaren Herzen beschenkt. Ich möchte heute in der Predigt über fünf Tatsachen beziehungsweise fünf Fragen über unser Herz nachdenken und ich möchte uns durch folgende Predigtpunkte hindurchführen. Zum Anfang wollen wir uns ansehen, dass das Herz die Schaltzentrale des Menschen ist. Wir wollen uns im zweiten Teil ansehen, ein unreines Herz. Woher kommt es? Ein reines Herz, wie bekommt man es? Wollen wir uns im dritten Teil ansehen. Und ein reines Herz, wie bewahrt man es? Im vierten Teil. Und ganz zum Ende sehen wir uns die Verheißung an, ein reines Herz hat eine herrliche Zukunft. Nun beginnen wir damit, dass wir uns ansehen, was das Herz des Menschen überhaupt ist. Ja? Denn das Herz des Menschen wird in der Bibel in den allerwenigsten Fällen einfach nur mit der Pumpe beschrieben. Ja? In der Bibel wird das Herz mit einem viel, viel weiteren und tieferen Sinn gebraucht. Und hier möchte ich in den ersten Punkt einsteigen, das Herz, die Schaltzentrale des Menschen. Was ist das Herz in deinem Leben? Welchen Stellenwert hat es in deinem Leben? Unseren Herzschlag nehmen wir in der Regel ja dann wahr, wenn wir Sport getrieben haben. Wenn wir mal 5, 10 Kilometer gelaufen sind, ja, dann merken wir, dass wir einen Puls haben. Ja? Sonst am Schreibtisch merkt man es oft gar nicht. Die Bibel gebraucht das Wort Herz aber immer oder in den allermeisten Fällen für den immateriellen Teil unseres Menschen. Für den Teil, den wir so an uns gar nicht sehen können, der uns aber als Menschen sehr, sehr stark ausmacht. Als Gott uns Menschen, den ersten Menschen geschaffen hat, in 1. Mose 2 lesen wir das, Vers 7, da nahm er Staub, blies seinen Odem hinein und aus dem Menschen wurde, oder und so wurde der Mensch eine lebendige Seele, so heißt es da. Und wir müssen festhalten, der Mensch, er besteht aus zwei Komponenten, aus Staub und aus Odem. Aus dem sichtbaren Teil und aus dem unsichtbaren Teil. Und wenn wir in der Bibel vom Geist des Menschen lesen, vom Herz des Menschen, vom Gewissen des Menschen, dann wird immer der unsichtbare Teil von uns Menschen beschrieben. Sowohl der Geist, das Herz, das Gewissen, es ist der immaterielle Teil. Und heute möchten wir uns auf die Beschreibung des Herzens als den inwendigen Teil von uns Menschen fokussieren, auf den Teil, den wir nicht sehen und der trotzdem so wichtig ist. Denn wir lesen, glückselig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und das ist eine grandiose Verheißung. Es gibt in der Bibel fast 800 Bibelstellen, in denen das Herz, also der innere Mensch tatsächlich, beschrieben wird. Eine Menge. Beinahe 800 Stellen. Und dabei ist auffallend, dass das Herz eine ganz andere Aufgabe zugewiesen bekommt, wie wir es heute in der Gesellschaft so hören. Ja? Heute sagt man, dass das Herz mit Gefühlen in Zusammenhang gebracht wird. Ja, wenn Entscheidungen im Leben anstehen, dann sagt man, folge doch deinem Herzen. Oder hör mal darauf, was sagt dein Herz dir? Ja, wie fühlst du in dir? Wenn es sich gut in deinem Herzen anfühlt, dann tu es doch einfach. Ja, das rationale Denken wird dem Verstand überlassen und man differenziert zwischen Verstehen und Fühlen. Man fühlt im Herzen, so sagt man heute. Und in der Bibel, so lesen wir, gibt es diesen Unterschied eigentlich gar nicht. In der Bibel wird allein dem Herzen die Aufgabe in uns Menschen zugeschrieben, etwas zu verstehen und auch zu entscheiden. In der Bibel ist unser Herz, der immaterielle Teil des Menschen, das Zentrum unseres Seins, der Ursprung von dem, was wir tun. Und anstatt unserem Herzen einfach blind zu folgen, sagt die Bibel uns in Sprüche 28, Vers 16 zum Beispiel, dass derjenige, der auf sein Herz achtet, ein Narr ist. Ja, und weiter heißt es auch in Sprüche 23, Vers 19, dass wir unser Herz viel mehr leiten sollen und uns nicht von ihm leiten lassen sollen. Und die eine Stelle, ich denke, die kennt ihr alle auswendig, Sprüche 4, 23, Hier heißt es, mehr als alles andere behüte dein Herz. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Wir sollen unserem Herz nicht einfach blind folgen. Wir sollen uns nicht darauf verlassen, was unser Gefühl uns gerade signalisiert, sondern wir sollen unser Herz leiten. Wir sollen unser Herz behüten. Das ist die Aussage der Bibel zu dem Thema. Und wir sehen also einerseits, das Herz, es ist unser Zentrum. Es ist der Punkt, wo alles aus unserem Leben entspringt. Und wir sehen es in der Bibel aber auch, dass genau an dem Punkt wir ständig der Gefahr erliegen, in die Irre geführt zu werden. In der Menge-Übersetzung heißt es hier, oder Menge hat es Sprüche 4,23 so übersetzt, mehr als alles, was man zu bewachen hat. Ja, ich denke mal einfach dran, was habe ich so alles zu bewachen? Ich schließe mein Fahrrad zu Hause ab oder ich weiß nicht, was ihr sonst so zu bewachen habt. Ja? Aber mehr als alles, was ihr zu Hause zu bewachen habt, behüte dein Herz, denn von ihm hängt das Leben ab. Wir sehen also diesen Stellenwert. Ja? Das Herz hat wirklich einen sehr, sehr hohen Stellenwert in unserem Leben. Es ist die Schaltzentrale von uns Menschen. Und ich habe mal eine Auflistung zusammengestellt, was die Bibel zu unserem Herzen sagt, wo unser Herz überall in unserem Leben involviert ist. Und es würde heute zu weit führen, wenn ich jede Bibelstelle dazu erwähnen würde. Und ich möchte es einfach ganz kurz überfliegen, dass ihr diese Bandbreite einmal seht, womit unser Herz wirklich oder welche Tätigkeiten unserem Herzen zugeschrieben werden. Wir lesen, dass wir in unserem Herzen denken können. Ja, unser Herz erinnert sich, unser Herz erkennt etwas. Unser Herz kann etwas unterscheiden, es kann Dinge behalten, unser Herz kann planen, unser Herz kann reden, tatsächlich. Wir reden ständig in unserem Herzen und manchmal benutzen wir die Lippen dafür. Ja, unser Herz, es redet ständig in uns. In unserem Herzen können wir hassen, wir sind stolz in unseren Herzen, wir begehren in unseren Herzen, wir geben Versuchungen in unserem Herzen nach, wir können unser Herz verhärten, wir können in unserem Herzen Buße tun, und wir glauben in unserem Herzen. Also ihr merkt von bis eine ganz, ganz breite, ein ganz, ganz, ganz breites Spektrum, was unser Herz alles tut, so wie die Bibel es beschreibt. Das Herz, es ist die Schaltzentrale unseres Lebens. Hier im Inneren werden die Weichen gestellt zu dem, was unser Körper, der sichtbare Teil von uns Menschen, nachher auch wirklich umsetzt. Oft sind wir geneigt, genau diesen Aspekt etwas anders anzugehen. Und wir konzentrieren uns auf unsere Handlungen. Wir wollen etwas Gutes tun und wir konzentrieren uns auf das, damit wir es praktisch gut tun. Aber unser Herz, es ist nicht wirklich dabei. Es ist nicht wirklich da. Bei uns in Warndorf fließt die Ems entlang. Ja, die Ems, wo die später in Papenburg vorbeifließt, wo die großen Luxusdampfer gebaut werden. Bei uns ist sie noch, da kannst du mit dem Schlauchboot drauf fahren. Da ist sie noch nicht ganz so breit. Aber die Ems ist auch ein Fluss, wo ich nicht unbedingt gerne baden würde oder schwimmen würde, denn es ist ziemlich schmuddelig, das Wasser. Wenn ich jetzt versuchen würde, bei uns in Warndorf die Ems zu filtern, ja, damit wir endlich mal sauberes Wasser haben, so ist es für jeden verständlich. Es ist ein Unterfangen, welches nutzlos ist. Ja? Und so ist es auch mit unserem Leben. Oft versuchen wir, die Taten irgendwie zu regulieren. Hauptsache, es kommt am Ende irgendwie gut an. Es ist so, als ob wir das Wasser bei uns in Warndorf filtern würden und wir achten nicht darauf, dass flussaufwärts in der Nähe von Stukenbrock, da entspringt die Ems, dass da irgendwo eine Kläranlage ihre Abwasser einfach einleitet. Und ich bin hier in Warndorf am Filtern und es kommt immer wieder etwas nach. Die Bibel beschreibt uns genau dieses Bild. Das Herz ist der Ursprung unseres Lebens. Da geht es los, was wir nachher in der Tat wirklich umsetzen werden. Jesus, er macht es uns in Matthäus 12, in Matthäus 15, Lukas 7 sehr, sehr deutlich, dass unser Herz der Ursprung unserer Tat ist. Jakobus, er macht es sogar, er geht dahin und er sagt, eure zwischenmenschlichen Konflikte, die haben ihren Ursprung im Herzen. Jakobus 4. Und in diesem Zusammenhang muss ich an meine Arbeit denken, wo wir mit unserer Abteilung, mit meinen Kollegen vollautomatische Anlagen bauen und Roboter mit integrieren. Und hier ist es immer wieder dasselbe Prinzip. Wir können eine tolle Anlage bauen. Wir können den Roboter richtig toll anmalen und eine tolle Beleuchtung mit einbringen. Wenn aber die SPS, also die Computersteuerung, einen Fehler hat, wenn dort etwas nicht stimmt, kann sich die Maschine innerhalb von wenigen Sekunden selbst zerstören. Ja, und ich denke, da ist es mit unserem Herzen sehr ähnlich. Es ist die Schaltzentrale unseres Lebens. So wie unser Herz ausgerichtet ist, so wie es gefüllt ist, so gehen wir mit anderen Menschen um, so reagieren wir auf Konflikte, so geht unser Leben in eine Richtung. Und Jesus, er spricht hier in der Seligpreisung, das Herz des Menschen an und legt seinen Finger auf die Reinheit des Herzens. Glückselig sind die reinen Herzen sind, sagt Jesus. Jesus spricht hier Menschen an, die eine reine Schaltzentrale haben. Und wenn Jesus hier die Menschen in seinem Reich als glücklich, ja, und wir haben damals auch herausgearbeitet, dies glückselig, es bedeutet auch so viel wie beneidenswert, ja. Jesus, er spricht hier beneidenswerte Menschen an und er sagt, Menschen mit einem reinen Herzen, die sind beneidenswert. Und wenn er das darstellt, stellt er eigentlich auch unmissverständlich klar, es gibt auch unglückliche Menschen, nicht glückselige Menschen. Es gibt unglückliche Menschen, die kein reines Herz haben. Jesu, er schließt mit ein, es gibt dort Menschen außerhalb seines Reiches, die sind todunglücklich mit ihrem Herzen, welches schmutzig ist. Und hier stellt sich die Frage, und das möchten wir ganz kurz im zweiten Punkt uns mal ansehen, ein unreines Herz, woher kommt es? Und die Bibel ist uns da einfach sehr, sehr ehrlich und gibt uns ganz klare Anweisung oder Auskunft darüber, woher genau dieses schmutzige oder verkehrte Herz kommt. In 1. Mose 6, Vers 5, da schaut Gott auf die Erde hinab und was er sieht, lässt ihn Folgendes sagen. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. Ja, hier sieht Gott, wo wirklich der Ursprung von allem Bösen anfängt. Und Gott schickt die Sintflut und wer meint, dass Gott die Sintflut geschickt hat, um die Sünde zu vernichten wirklich? Ich denke, da irren wir uns, wenn wir so denken. Gott wusste, dass die Sünde des Menschen mit einer Sintflut nicht einfach beendet werden kann. Denn die Menschen, die gerettet wurden, ja, die brachten ihr verderbtes Herz mit in die Zeit nach der Sintflut. Und es bedarf mehr als einfach die Ausrottung von uns Menschen, damit die Sünde überwunden werden kann. Nach der Sintflut gibt Gott uns diese Bestätigung, dass mit der Sintflut die Sünde nicht ausradiert wurde. Ja, und wir lesen in 1. Mose 8, Vers 21, und der Herr roch den lieblichen Geruch und der Herr sprach in seinem Herzen, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Gott erkennt an, ja, die Sintflut, da haben wir einmal etwas Neues begonnen und trotzdem ist die Sünde in den Herzen der Menschen tief verwurzelt und es bedarf mehr als nur eine Sintflut. Das menschliche Herz ist böse von seiner Jugend an und wie ich in der letzten Predigt schon erwähnt habe oder einmal kurz aus meiner Kindheit erzählt habe, wie ich ja, im Kindergarten diesem Jungen die Schaufel übergebürstet habe, damit ich mein Recht bekam, ja, so sieht man es bei vielen Kindern, ja, dass das Böse ist ihnen angeboren, es muss nicht gelernt werden. Ja, meine Eltern haben mir damals nicht beigebracht, wie ich anderen Kindern mit der Schaufel auf den Kopf schlage. Das war alles in meinem Herzen tief drin verankert. Und Paulus, er geht sogar so weit, in Römer 8, Vers 7 sagt er, dass Menschen von Natur aus, von Kindheitsbeinen an, Gotteshasser sind. Ja, Gott in ihrem Zustand niemals gefallen können, weil ihr Herz einfach von ihm weggerichtet ist. Und Jeremia, er zeigt uns im Kapitel 17 einen sehr, sehr klaren Blick auf unser Herz. Schlagt gemeinsam mit mir Jeremia 17, Vers 9 auf, denn hier hat Jeremia eine sehr klare Ansage bezüglich unseres Herzens. Hier heißt es, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? In der Elberfelder Übersetzung heißt es, trügerisch ist das Herz mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Und das Wort, welches die Schlachterübersetzung mit bösartig übersetzt, wird in der Elberfelder mit unheilbar übersetzt. Und unheilbar trifft es eigentlich besser. Denn dieses hebräische Wort wird an anderer Stelle im Alten Testament für Menschen verwendet, die tödlich verwundet wurden. Unser Herz ist tödlich verwundet. Es ist unheilbar, sagt Jeremia. Und so müssen wir uns die Frage stellen, unser unreines Herz, es ist tödlich verwundet, es ist unrein, es ist bösartig, wir sind damit geboren, wo gehen wir damit hin? Und bevor wir gleich zu dem dritten Punkt gehen, noch einen Gedanken aus Psalm 24. Wir haben es eben in der Schriftlesung gelesen. Hier macht David sich darüber Gedanken, wie er in Gemeinschaft mit Gott, mit diesem großen, allmächtigen Gott treten kann. Und er muss mit Erschrecken feststellen, mit unreinen Händen, mit unreinen Herzen bin ich von Gott ausgeschlossen. Ich kann keinerlei Gemeinschaft mit ihm haben. Wer darf nun auf den Berg des Herrn steigen, fragt er. Wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört, das ist seine Antwort auf diese Frage. Und im Umkehrschluss müssen wir aus diesem Psalm auch Folgendes erkennen: Nicht jeder Mensch kann einfach in Gemeinschaft mit Gott kommen. Die unreinen Herzen trennen die Menschen von Gott, von ihrem Schöpfer. Und David selbst erkennt nur Menschen mit einem reinen Herzen. Sie dürfen auf den Berg des Herrn steigen und sie dürfen mit Gott Gemeinschaft haben. Ein unreines Herz, woher kommt es? Es kommt von dem Sündenfall. Es kommt durch die Erbsünde, die jetzt von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und hier kommen wir an diesen Punkt, wo wir eigentlich kapitulieren müssen und sagen, wir sind verloren. Wir haben keine Chance, mit Gott in Gemeinschaft zu kommen. Aber wir kommen zu Matthäus 5, Vers 8. Und hier heißt es, glückselig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Es muss eine Antwort auf dieses Dilemma geben. Jesus ergibt uns genau diese Antwort. Und hiermit möchte ich in den dritten Punkt einsteigen und eine weitere Frage stellen. Ein reines Herz, wie bekommt man es? Ja, wir haben bisher festgestellt, dass unser Herz zum einen eine sehr, sehr wichtige Funktion hat. Es ist die Schaltzentrale. Wir haben aber auch festgestellt, es ist tödlich verwundet. Keine Chance auf Heilung. Hier im Herzen wird das festgelegt, was wirklich nachher in unserem Leben getan wird, und wir sind tödlich getroffen. Wie nun kann Jesus hier seinen Jüngern sagen, dass nur diejenigen Gott sehen werden, die ein reines und fleckenfreies, ein heiles Herz aufweisen? Selbst wenn wir unser Herz, wenn wir ein Kind wirklich absondern, wenn es geboren wird und wirklich in ein Zimmer tun, wo nichts anderes ist wie das Kind allein, so wird dieses Kind mit der Zeit zu einem Rebellen werden, weil es ein verwundetes Herz mitbringt. In Epheser 2 heißt es, wir sind Kinder des Zorns gewesen, Menschen auf dem Weg zum ewigen Tod. Und ein reines Herz, wie bekommen wir es? Gott, er hat uns anhand von dem Volk Israel sehr, sehr viele Prinzipien und Tatsachen einfach aufgezeigt, wie er mit uns Menschen handelt. Und aufgrund ihres beschmutzten Herzens, aufgrund ihres Götzendienstes, aufgrund der Ablehnung, die sie gegenüber Gott hatten, musste Gott mit ihnen einen harten Weg gehen. Er musste sie züchtigen und er gab sie in Babylon in die Gefangenschaft. Ihr kennt diese Begebenheit aus dem Alten Testament. Und hier in der Gefangenschaft gebraucht Gott seinen Propheten Hesekiel, um zu seinem Volk zu sprechen. Hesekiel, er zeigt dem Volk seine ganze Schuld auf und macht klar, ihr seid verloren, euer Herz, es hat sich von Gott abgewandt. Er malt ihnen ihre unreinen Herzen regelrecht vor Augen und als Folge sieht Hesekiel, wie Gottes Heiligkeit sich aus dem Tempel entfernt und einfach nicht mit Menschen zusammen sein kann. Gott hat mit unreinen Herzen, mit unreinen Menschen keine Gemeinschaft. Das ist Hesekiels Botschaft. Aber ganz am Ende des Buches, ja, schließt Hesekiel mit Hoffnung. Gott gibt dem Volk Hoffnung und Hesekiel berichtet von der Wiederherstellung und von der Vereinigung des Volkes. Und wenn das Volk über seine Sünden Buße tun wird, will Gott ihm seinen Heiligen Geist geben. Gott will alles wiederherstellen. Und sehr, sehr interessant in Hesekiel 36, wie Gott bei der Wiederherstellung wirken wird. Was Gott tun wird, damit diese Wiederherstellung wirklich funktioniert. Und hier lesen wir in Hesekiel 36, Abvers 24 bis 28. Denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Und ihr sollt in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe und ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Ich will euch ein neues Herz geben. Ich will euch einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will euch das steinerne Herz herausnehmen, weil es ist tödlich getroffen, es ist tödlich verwundet. Ich will euch ein neues Fleischernes geben, welches mich liebt, welches auf mich ausgerichtet ist. Wenn Gott sein Volk wiederherstellen wird, dann wird Gott nicht einfach eine Therapie durchführen. Ja, frei nach dem Motto, wir geben ein paar Medikamente, wir gucken, dass die Umstände wieder passen und dann wird alles gut. Nein, Gott geht an die Schaltzentrale und er setzt ein neues Herz hinein. Gott nimmt nicht von eben Verstorbenen ein Herz, sondern es ist ein neues Herz. Und das ist so gewaltig, was Gott tun wird an dem Volk Israel. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen. Ja, Gott möchte seinen Geist in das Herz des Volkes legen, in das Innere des Menschen. Warum? Weil genau von hier das Leben ausgeht. Von hier wird entschieden, ob sie Gott gehorchen werden oder nicht. Gott wird sein abtrünniges Volk verändern. Dieser Eingriff am Volk Israel, wie er hier beschrieben wird in Hesekiel 36, das ist heute auch noch Zukunft. Es ist noch nicht geschehen. Aber wichtig für uns zu verstehen ist, dass Gott in der Lage ist, ein menschliches, ein verdrecktes, ein verderbtes und ein unreines Herz wieder neu zu machen. Wirklich komplett rein zu machen und auf ihn auszurichten. Nur Gott ist dazu in der Lage, ein reines Herz zu schaffen, welches ihm gehorsam sein wird. Und wir sehen ganz klar, wie Gott es an seinem Volk tun wird. Nicht mit einer Verhaltenstherapie, nicht indem er sagt, jetzt haltet doch mal endlich die Gebote und jetzt seid mir doch gehorsam. Und jetzt liebt mich doch endlich mal. Nein, Gott geht wirklich an den Kern, an das Herz. Heißt das, dass Gott dieses nur an seinem Volk tun wird? Ich denke, ihr habt gewisse Dinge schon gelernt in eurer Zeit als Christen, in der Zeit, wo ihr gläubig seid. Und ihr wisst, dass Prophetie, biblische Prophetie oft diesen Charakter hat, dass sie Vorschatten schon mit sich bringen. Ja, also zu der Prophetie, die kommt oft schon als Vorschatten früher zur Erfüllung. Viele Dinge, die wir im Alten Testament über das Volk Israel lesen, kommen auch schon früher in der Gemeinde zur Erfüllung. Nicht, dass die Gemeinde die Segnungen von Israel vorwegnimmt oder sie ablöst. Nein, Israel wird jede seiner prophezeiten Segnungen von Gott erhalten, aber die Gemeinde bekommt Anteil an den Segnungen Israels und so verhält es sich auch mit dem neuen Herzen, welches Gott für sein Volk Israel versprochen hat. Ich denke auch an Nikodemus, ja, der auf der Suche nach dem Eintritt in das Reich Gottes war. Er kam bei Nacht zu Jesus und er wollte ihn fragen, wo ist der Eingang in das Reich Gottes? Ich finde ihn nicht. Und Jesus sagt zu ihm, du musst von Neuem geboren werden. Und damit macht er klar, du brauchst ein neues Herz, denn Neugeborene haben ein neues Herz. Ja. Jesus macht klar, mit dem Alten wirst du nicht weiterkommen, es ist tödlich verletzt. Du musst dir ein neues Herz schenken lassen. Die Wiedergeburt ist im Neuen Testament das Bild, welches gebraucht wird, wenn Gott Menschen ein neues Leben, ein neues Herz, eine neue Ausrichtung schenkt. Und hier sehen wir diese Parallelen. Ja, eine Herztransplantation kann ich nicht selber an mir durchführen. Ich muss es von anderen machen lassen. Und genauso ist es mit meiner Geburt. Ich war nicht wirklich damit beteiligt. Es ist in beiden Fällen Gott, der uns das neue Herz schenkt, der uns das neue Leben schenkt. Die Wiedergeburt völlig Gottes Werk an uns. Ein reines Herz, wie Jesus es als Voraussetzung für das Anschauen Gottes nennt, es ist Gottes Werk. Wir schaffen es nicht, uns selbst zu reinigen, so dass wir vor Gott gerecht dastehen. Es ist Gottes Werk an uns. Und wenn Gott einen Menschen wiederherstellen will, so dass er mit ihm in Gemeinschaft kommt, so schickt Gott keine Sinnflut. Es hilft nicht, die Sprachen zu verwirren, es hilft nicht, zu strafen, es hilft kein Feuer vom Himmel, einzig und allein ein neues Herz, ein neues Leben kann Menschen dazu bringen, dass sie glückselig sind, indem sie ein reines Herz haben und damit Gott schauen werden. Und dieses neue Herz, ich denke, das können wir alle sagen, es hält ewig, welches Gott schenkt. Ja? Ärzte sind heute sehr glücklich, wenn diese Menschen ja, einige Jahre noch mehr an Leben bekommen und weiterleben, einigermaßen fit bleiben. Jesus aber, er zeigt auf, dass Menschen mit einem neuen Herzen, mit diesem reinen Herzen, wirklich zu beneiden sind, denn ihr Herz wird ewig schlagen. Es wird bis zu dem Thron Gottes schlagen, wie sie vor Gott stehen werden und ihn anbeten werden. So lange wird das Herz halten. Und hier ist meine Frage heute an dich. Ich kenne euch noch nicht alle persönlich, aber bist du schon Bürger dieses Reiches? Bist du schon derjenige, der sagen kann, ja, ich bin derjenige, der hier benannt wird und beneidenswert ist, weil ich ein reines Herz habe? Kannst du dich an diesen Moment erinnern, wo man dir dieses reine Herz gegeben hat, wo Gott an dir gearbeitet hat und dir das neue Leben geschenkt hat? Manchmal wissen wir nicht ganz genau, wann wir uns bekehrt haben, wann die Wiedergeburt stattgefunden hat. Das können wir manchmal nicht bis auf den letzten Tag sagen. Und die Bibel fordert es auch nicht auf, dass wir Tage und Zeitpunkte kennen und wissen müssen. Aber die Bibel sagt uns, dass wir unser Leben durchleuchten, ja? Dass wir darauf achten, auf Hinweise suchen, ob unsere Taten, auf unsere Gedanken, ob unsere Gefühle alle ein reines Herz zum Ursprung haben. Immer wieder müssen wir den Fluss zurückverfolgen und überprüfen, ist da wirklich eine saubere Quelle, aus der unser Leben hervorströmt? Und ich denke, wir können da auch mit Paulus, wie er in 2. Korinther 5, ja, ich glaube, er hat gejubelt, wo er das geschrieben hat. Er sagt, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und deshalb, wenn du heute feststellst, dass dein Herz vielleicht tatsächlich noch ein altes ist, dass dein Herz noch ein steinernes ist, ich möchte dir einfach anhand der Bibel sagen, du bist tödlich verwundet, wenn du mit diesem Herzen weiterlebst. Das Herz wird dich definitiv zum ewigen Tod führen. Und Gott, er ist derjenige, der Herzspezialist ist. Suche Gott, so wie Nikodemus es getan hat. Noch nie ist jemand bei Gottes Herztransplantation gestorben. Vielmehr schenkt Gott dadurch ewiges Leben. Nun leben wir vielleicht mit einem neuen Herzen. Wir sind aber in einer Welt voller Dreck. Und ich denke, da kann jeder einzeln in sein Leben hineinsehen, wie die letzte Woche war. Und es reicht aus, wenn ich in mein Leben hineinsehe und ich stelle fest, dass mein neues Herz, welches ich bekommen habe, ja, in ein Leben hineinkommt, welches ständig mit Sünde in Kontakt ist und konfrontiert wird. Ich sehe in meinem Leben und stelle täglich fest, dass ich in der Lage bin zu sündigen, in Gedanken, aber auch in Taten. Ich stelle fest, dass ich schon immer wieder mit schmutzigen Füßen sozusagen durch die saubere Herz laufe und ich bin fähig, meine Schaltzentrale damit negativ zu beeinflussen. Meine Taten entsprechen nicht mehr dem eines reinen Herzens. Und im 4. Predigtpunkt möchte ich uns die Frage stellen, ein reines Herz, wie bewahrt man es? Es geht darum, dass Jesus uns hier in Matthäus 5, Vers 8 sagt, beneidenswert sind diejenigen, die ein reines Herz haben. Also den Stellenwert hoffe ich, dass wir ihn heute verstehen und mit in unser Leben nehmen. Ein reines Herz hat einen hohen Stellenwert. Wie bewahren wir dieses reine Herz? Und gedanklich gehen wir in diesem Punkt zum Thema Heiligung. Ja, wir wissen, dass nur Gott uns heilig machen kann, aber das Neue Testament lehrt uns auch, dass er die Heiligung in unserem Leben, ständige Heiliger machen sozusagen, nicht ohne unsere Mitarbeit tun wird. Es ist hier eine Mischung aus göttlicher Zusammenarbeit und menschlicher Zusammenarbeit. Wir können uns nicht ohne ihn heiligen und er wird uns ohne uns auch nicht heiligen. Und bei der Frage, wie wir ein reines Herz bewahren können, spielt der Heilige Geist. Ja, wir denken an Hesekiel 36, wo Gott sagt, ich werde euch meinen Geist in euer Herz geben. Wir denken daran, dass genau dieser Heilige Geist eine große Rolle spielt in unserer Heiligung. Denn durch den Geist Gottes bewirkt Gott in unseren Herzen, dass wir ihm gehorsamer sein wollen, dass wir unsere Sünde sehen und Buße tun, dass wir unsere Gedanken immer wieder auf den Prüfstand stellen und vor Gottes Thron bringen und Buße tun. Und ich habe mir bei der Vorbereitung zur Predigt die Frage gestellt, ja, wie arbeite ich denn jetzt wirklich konkret Hand in Hand mit dem Heiligen Geist an der Bewahrung der Reinheit meines Herzens? Wie kann ich wirklich konkret an der Heiligung mitarbeiten? Und so fiel mir ein Buch ein, welches ich bei mir im Regal stehen habe, und ich habe es, glaube ich, vor 10 Jahren damals gelesen. Und ich möchte euch an dieser Stelle wirklich ermutigen, gute Bücher zu lesen, denn vieles bleibt einfach irgendwo sitzen und man kann später nochmal darauf zurückgreifen. Es ist ein Buch von William MacDonald. Dieser Bruder ist schon seit 2007 bei unserem Herrn und er sieht Gott von Angesicht zu Angesicht. William MacDonald, er hat dieses Buch geschrieben, Der vergessene Befehl, seid heilig. Und in einem Kapitel gibt er einige gute Gedanken wieder, wie wir unser Herz reinhalten können, ja? Wie wir mit Gott an unserer Heiligung zusammenarbeiten können. Und es ist immer dieser Hintergedanke, wir arbeiten zusammen mit dem Heiligen Geist, mit Gott sozusagen an unserem reinen Herzen. Wir können es nicht alleine, wir sind auf seine Hilfe angewiesen. Und indem wir Gottes Geist viel Raum, viel Platz in unserem Leben geben, können wir dieses reine Herz bewahren. Und William MacDonald, er macht es anhand einiger Punkte klar, wie dies geschehen mag oder wie dies geschehen soll. Und er sagt zum einen, lass keinen Schuldenberg anwachsen. Und ich denke, das ist vielleicht der wichtigste Gedanke, den wir mitnehmen müssen zu der Frage, wie können wir ein reines Herz behalten? Denn die Bibel lehrt an keiner Stelle, dass Christen mit einem reinen Herzen sündlos sind. Ja? Vielmehr lesen wir in 1. Johannes 8, dass wir uns selbst belügen, wenn wir sagen, wir tun keine Sünde. Ja? Es ist eine neutestamentliche Realität, wenn wir uns eingestehen, ja, auch mit einem neuen Herzen sündigen wir. Aber es ist jetzt nicht mehr so, dass die Verbindung zu Gott getrennt wird, sondern dass die Gemeinschaft mit Gott dadurch getrübt wird. Mit Sünde können wir den Heiligen Geist betrüben. Und deshalb heißt es in 1. Johannes 1, Vers 9, lass keinen Schuldenberg anwachsen. Ja? Johannes sagt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Es ist notwendig, dass wir immer wieder diese Reinigung suchen. Um diesen Vers, um diese Buße, die tägliche Buße, kommen wir nicht drum herum. Ja, ich denke da auch an Petrus, ihr kennt die Stelle, wo Jesus ihm nur die Füße waschen will und er sagt, nee, fang mal ganz oben an. Und Jesus sagt, nein, Petrus, du bist schon ganz gewaschen. Aber du läufst mit deinen Füßen kreuz und quer in deinem Leben durch diese sündige Welt und die Füße, die müssen ständig gewaschen werden. Deshalb diese ständige Buße ist ein sehr, sehr wichtiger Teil, wenn es darum geht, dass unser neues Herz reingehalten wird. Dass unsere Schaltzentrale reingehalten wird und immer wieder auf Gott gelenkt ist und uns nicht von Gott wieder wegzieht. Und ich denke, wenn wir heute merken, ja, da ist tatsächlich noch etwas, das habe ich schon lange nicht bekannt. Da ist etwas in meinem Leben, das tue ich immer wieder. Es hat sich vielleicht verfestigt an gewissen Verhaltensmustern oder wie ich mit meiner Frau zusammenlebe, wie ich mit meinen Kindern gegenüber bin. Wisst ihr, wir haben die Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Und wie wir in 1. Johannes 1, 9 gelesen haben, er ist treu und gerecht und uns die Sünden vergibt. Ja, wir dürfen ständig und täglich und immer wieder zu Gott kommen und er reinigt uns. Als zweiten Punkt führt William MacDonald auf und er sagt, füll dein Herz mit dem Wort Gottes. Ja, Psalm 119, Vers 9, da heißt es, wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Könnt ihr antworten? Genau, indem er ihn bewahrt nach deinem Wort, indem er ständig auf Gottes Wort fokussiert ist und Gottes Wort in sein Herz bringt, um es dort zu füllen. Das Wort Gottes, es ist ein wichtiges Mittel im Kampf um ein reines Herz. Schaffe dir Zeiträume in deinem Tag, in deinen Wochen, wo du mit Gottes Wort gefüllt wirst. Ja, der Weg zur Arbeit ist vielleicht ein guter Punkt, eine gute Möglichkeit, wo du deine Gedanken auf Gottes Wort richten kannst und einfach mit dem gefüllten Herzen, mit Gottes Wort gefüllt, zur Firma schon zu kommen. Ja, es ist etwas anderes wie eben aufgestanden und schon gestempelt. Ja, das ist mit Gottes Wort gefüllt zur Firma kommen, ist anders. Oder der Weg von der Arbeit, wenn die Kollegen wieder an deine Nerven gespielt haben. Ein idealer Zeitraum, dein Herz wieder auf Gott auszurichten. Ja, dein Herz mit Gottes Wort zu füllen und den Frust nicht an der Familie auszulassen, sondern sich wieder ganz auf Gott zu fokussieren. Gottes Wort, es hat reinigende Wirkung auf unser Herz. Es deckt Sünden auf, es zeigt den Weg zur Vergebung und es gibt Hoffnung auf Veränderung. William MacDonald, er zeigt weiter auf, er sagt, betet ohne Unterlass. Ja, suche ständig den Kontakt zu dem Arzt, der dir das neue Herz gegeben hat. Ja, es ist ein guter Rat, diesen Arzt auch weiterhin zu besuchen und immer wieder im Kontakt mit ihm zu sein, denn er kennt das Herz, welches er dir gegeben hat. Such die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen und diene ihnen. Ja, in Gemeinschaft können wir einander, wie heißt es im Hebräerbrief, heißt es, anreizen zu guten Werken. Ja, wir sind füreinander da, wir helfen einander in der Heiligung. Halte deinen Körper unter Kontrolle, bewache deine Gedanken. Verhalte dich wie ein Toter auf Versuchungen. Und fliehe, wenn es nicht anders möglich ist, um dein Herz reinzuhalten. Und hier denke ich an Josef, wie er, um sein reines Herz zu bewahren, geflohen ist, wo er keine andere Möglichkeit mehr sah. Ein reines Herz, wie bewahrt man es? Indem man sein Vertrauen auf die Arbeit des Geistes Gottes legt und aus seiner Kraft jeglichen Dreck meidet und sich immer wieder durch das Wort Gottes auf seinen Retter und Gott fokussiert. Und ich denke, so wie jeder Patient mit seinem zweiten Herzen sehr sorgsam umgeht, so ist es auch uns gesagt, dass wir mit unserem neuen und ja, reinen Herzen wirklich sorgsam umgehen und uns immer wieder an den halten, der uns dies geschenkt hat. Ja, wir sind Kinder Gottes und unser Vater, er hat uns dieses kristallklare Herz geschenkt. Und wir dürfen damit leben. Und nicht nur das, sondern wir kommen zum letzten Punkt, unser reines Herz. Wir haben eine herrliche Zukunft damit. Wir haben bisher in jeder Seligpreisung gesehen, dass Jesu den Blick der Jünger auf die Zukunft lenkt. Immer wieder zeigt er auf, was geschehen wird, was an Verheißung da ist. Und hier im Vers 8 genau dasselbe. Glückselig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Ein Mensch mit einem reinen Herzen hier auf der Erde, er hat schon einen gewissen Blick auf Gott. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin fasziniert von Sonnenaufgängen und Untergängen. Meine Kinder sagten schon, wir könnten wahrscheinlich einige Jahreskalender vollmachen mit den Bildern, die ich schon im Laufe der Zeit geschossen habe. Aber ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Farben Gott gemacht hat. Wie viele Farben ich sehen darf. Und es ist einfach herrlich zu sehen, wie Gott Sonnenuntergänge einfach so kostenlos uns zeigt und sagt, hier, schaut mal. Das ist nur die Schöpfung, die ich geschaffen habe. Ich bin noch herrlicher. Wir staunen über Gott und sein Werk, wenn wir in der Nacht einen wolkenlosen Himmel haben und die Sterne sehen. Wenn wir plötzlich sogar die Milchstraße sehen und einfach merken, wie klein und unbedeutend wir sind. Und wir sehen Gott in dem, was er alles getan hat. Ich kann darüber immer wieder so stark staunen. Und ja, ich sehe Gott in seiner Schöpfung, wie groß er ist. Wir sehen Gott, wenn er sich in seinem Wort offenbart und wir einfach erkennen, Gott ist so liebevoll, dass er mich, kleinen Menschen, sündigen Menschen, so sehr liebt und alles getan hat, selbst seinen Sohn gegeben hat, um mich zu retten. Wir sehen, wie Gott ist. Wir erkennen seine Charaktereigenschaften. Wir erkennen Gott, wenn wir von schlimmen Krankheiten geheilt werden oder vielleicht auch bewahrt werden. Wenn Gott sich in unserem Leben, in unserem Alltag einfach offenbart. Wir erkennen Gott schon teilweise, stückhaft. Und ich denke, Jesus, er meint mit dem, was er hier sagt, wir werden Gott schauen, auch noch viel, viel mehr. Denn wenn Jesus hier dieses Wort schauen benutzt, so meint er wirklich das leibhaftige Sehen. Ja, wenn wir unsere Gedanken noch einmal zu Israel und Hesekiel 37 lenken, ja, sie waren in der Gefangenschaft, Gottes Herrlichkeit hatte den Tempel verlassen, es war ziemlich trostlos. Aber ab Kapitel 36, 37 beginnt Gott und er sagt, ich werde alles wiederherstellen. Und im Kapitel 37, Vers 27 macht er ihnen diese Hoffnung und diese Aussicht und er sagt, meine Wohnung wird bei ihnen sein. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Ich werde mitten unter ihnen wohnen. Sie werden mein Volk sein. Sie werden mich sehen. Das wird der Moment sein, wo Gott sein Ziel über die Jahrtausende hinweg erreicht hat. Er hat seinem Volk ein neues Herz gegeben. Sie sind ihm gehorsam geworden. Und nun lebt er mitten unter ihnen. Einer meiner Lieblingsverse ist Offenbarung 21, Vers 4. Hier heißt es, dass Gott persönlich zu einem jeden einzelnen Menschen, der in der Ewigkeit bei ihm leben wird, kommen wird und er wird die Tränen aus ihren Augen wegwischen. Was meint ihr, werden wir Gott an dieser Stelle sehen? Wenn er auf uns zukommt und uns liebevoll die Tränen aus den Augen wischt und er wird sagen, der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Mein liebes Kind, du bist jetzt bei mir. Wie gesagt, dieser Vers, er macht mir immer wieder so viel Hoffnung und Mut, an Gott festzuhalten, denn ich freue mich auf den Moment, wie ich vor Gott stehen werde und ihn sehen werde, wie er ist. Willst du Gott auch sehen? Hast du diese Sehnsucht in deinem Herzen, bei Gott zu sein, bei deinem Vater? Dann stelle ich dir heute die Frage, hat Gott in deinem Leben schon diese Herztransplantation durchgeführt? Und wenn du heute ehrlich sagst, nein, ich lebe noch mit meinem ersten Herzen, dann möchte ich dir heute wirklich diesen Rat und diese Bitte anhand der Bibel geben, dass du dieses tödlich verwundete Herz zu dem Herzspezialisten, zu Gott, zu deinem Schöpfer bringst. Such wie Nikodemus den Kontakt zu Gott, such wie du zu Gott kommst und Gott wird sich von dir finden lassen. Denn nur Gott kann dich von diesem tödlich verwundeten Herzen befreien. Er gibt dir ein neues, ein kristallklares Herz. Und wenn du heute hier bist und innerlich jubelst, ja auch wenn ich jetzt keinen Jubeln höre, und du weißt ganz genau, Gott hat mir ein neues Herz geschenkt. Ich bin mit einem neuen Leben, zu einem neuen Leben geboren und ich freue mich heute schon auf den Moment, wie ich vor meinem Vater im Himmel stehen werde. Dann möchte ich dir heute sagen, sag es heute in den Gebeten zu deinem himmlischen Vater, dass du dich darauf freust, ihn zu sehen. Dass du ihm dankst, dass er dir dieses neue Herz, dieses ewige Leben geschenkt hat. Und bedenke dabei, du bist heute noch von Sünde umgeben. Du kennst deine Woche, die gewesen ist. Du weißt nicht, was in der nächsten Woche kommt. Aber denk darüber nach, wie du mit den Punkten in deinem Leben, die Sünde sind, wie du damit umgehst, wie sie bereinigt werden, wie du immer wieder darum bestrebt bist, dein Herz, welches so eine hohe Wichtigkeit in unserem Leben hat, immer wieder reinzuhalten und auf Gott auszurichten damit. Gott, er schenkt uns reine Herzen und er reinigt sie auch immer wieder, wenn wir zu ihm kommen. Das ist unser Gott und ich denke, ihn dürfen wir dafür loben. Amen.